Die Geständnisse einer Winzerin. Heute geht es mit Katrin Brachmann vom Weingut Brachmann über die Vorurteile einer Winzerin, das Achterl am Morgen und zu romantische Berufsbilder. Bist du bereit für den Probeschluck?
Winzerjahr ist einfach so breit gefächert, oder Winzerinnenjahr. Es ist kein Tag gleich. Es gibt natürlich Phasen, ja, die vielleicht schon eintönig sind, wenn ich so an die Weingartenarbeit denke oder im Sommer, wo du einfach durchbeißen musst und auch einen Druck hast. Aber sonst, es ist total eben vielseitig. Man muss flexibel sein, man plant oft was und es kommt ganz anders. Auch natürlich total wetterabhängig. Und eben kein Jahr gleich dem anderen. Also es gibt kein Rezept, wie mein Wein jedes Jahr so wird, sondern man muss flexibel sein, man muss sie anpassen können. Und ja, das ist einerseits die Herausforderung, aber auch das, was es spannend macht.
Sehr, sehr cool. Ja, ich sehe ja gerade eine große Welle an Winzerinnen und auch jungen Winzern, aber hauptsächlich Winzerinnen, die in Österreich ja, immer mehr werden und einfach vor allem im Dreisenal, also wo du herkommst. Ich denke jetzt an die Heimlieder, ja, und an die ganze Clique von da. Also das kommt immer mehr. Also wie siehst du das?
Ja, es ist im Kommen, das ist auch gut so. Ich denke, es wird auch in Zukunft ein männerdominierter Beruf sein. Das ist auch voll okay, aber der Frauenanteil steigt merklich und das ist es. Eine coole Sache und selber ist man da natürlich auch irgendwie vernetzt und sieht es vielleicht mehr als irgendwie Außenstehender, aber da tut sich extrem viel und die Frauen haben einfach ein Selbstbewusstsein und da auch vor den Vorhang zu treten und ja, Vollgas zu geben und die Visionen, die sie haben, umzusetzen.
Ja, nein, das kann ich mir vorstellen, weil das sehe ich ja auch in der Sommelerie, das war ja auch ein extrem dominierter Männerberuf eigentlich. Und vor allem viele kennen nur diesen Begriff Sommelier und nicht diesen Begriff Sommelier. Und da tut sich jetzt auch gerade extrem viel. Also ich glaube, generell in der Weinbranche sind einfach immer mehr Frauen jetzt tätig, was ich spannend finde. Aber es gibt auch sehr viele Vorurteile in dem Beruf als Winzerin, oder?
Ja, also generell muss man sich meistens einmal als Winzerin unter Anführungszeichen outen, weil es annehmen tut es raus als keiner.
Ja.
Oder auch rechtfertigen.
Ja.
Ja. Ja, ganz klassisch, wenn man irgendwo ausschenkt, auf einer Messe ist oder so, wirst du wahrgenommen als die Dame, die das jetzt ausschenkt oder als die Dame, die im Marketing arbeitet und da jetzt added worden ist, dass das macht. Aber dass wirklich wer als ersten Gedanken hat, hey, du bist die Winzerin, nein.
Ja.
Ist einfach so, im Moment noch. Und sobald eine männliche Person nebenbei steht, ist meine Erfahrung, dass die angesprochen wird, wenn es irgendwie darum geht, wie ist der Wein produziert worden, erzählen Sie mir irgendwas zu Lage, Sorte etc. Das ist ganz automatisch und egal, ob das Männer oder Frauen sind, die auf der anderen Seite vom Tisch stehen, es wird so gut wie immer der Mann angesprochen und bei mir steht entweder der Papa daneben oder mein Freund und beide aber verweisen dann immer auf mich und sagen, hey, da müssen sie noch fragen. Und dann hast du immer diesen Überraschungseffekt. Das muss man schon sagen. Du kannst überraschen.
Ja, sehr gut.
Die Leute schauen einmal. Und ja. Aber auch da tut sich, glaube ich, viel. Aber im Moment ist es nach meiner Erfahrung einfach noch so. Ja.
Ich glaube ja eigentlich, dass dieser Beruf generell, egal ob es jetzt Winzerin oder Winzer ist, ja komplett falsch eingeordnet wird. Was passiert da überhaupt? Wie schaut überhaupt so ein Tag aus, sage ich jetzt einmal, Weingütern, wie schaut eigentlich so ein Tag aus bei dir? Also was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Dadurch, dass wir ein sehr kleiner Betrieb sind, bin ich in jedem Feld tätig sozusagen.
Ja.
Wir haben keine Fixangestellten.
Okay.
Meistens in der Früh bin ich mal im Büro. Entweder es gibt was zum Verschicken, Onlineshop-Bestellungen, Überweisungen zu machen, diverse Aufzeichnungen. Das ist meistens mal Frühstücksgetränk und ins Büro sitzen und da mal schauen, okay, was passiert heute und Mails checken und alles abarbeiten. Dann, je nach Jahreszeit, Weingarten oder Keller meistens. Mhm. Und ja, ich würde sagen, von Anfang Mitte Mai bis Ende Juli ist es vorrangig der Weingarten. Da schauen wir auch, dass im kellermäßig alles abgeschlossen ist vorerst, damit wir da 100% Fokus drauf haben. Und da sitzt uns die Zeit eh meistens im Knack, das kennt jeder Winzer. Ja, da arbeitest du dann eigentlich von früh bis spät. Ja, im Sommer gerne auch bis finster wird und das finde ich auch dann total angenehm. Und da mache ich vielleicht mittags länger Pause oder irgendwas anderes wieder, etikettieren oder so und bin dann bis finster ist draußen, weil ich es einfach total angenehm finde. Die Abendstimmung im Weingarten, es läutet am Abend kein Handy mehr. Du kannst dich entspannen und nebenbei was arbeiten natürlich.
Und das Achterl nebenbei trinken, oder? Was ist ja auch ein Klassiker. Nicht?
Also, ja, das glauben die Leute.
Ja, genau. Und vor allem auch dieses Frühstücksgetränk, was du vorher erwähnt hast, ist ja wahrscheinlich auch ein Achterl, oder?
Also es gibt wirklich Vorteile, dass Leute glauben, man trinkt da von früh bis spät und Kosten heißt auch alles schlucken und man muss ja natürlich jeden Tag alles durchkosten. Nein.
Ja.
Also ja, die, was aus der Branche sind, kennen das eh. Man gewöhnt sich an, oder ich habe mir angewöhnt, alles zu spucken, vor allem wenn ich mehr koste, ich kann dann einfach besser abtrennen und bleib konzentrierter. Ja, da hat jeder seine eigene Technik, aber trinken und kosten ist einfach ein Unterschied. Und dass ich wirklich einen Wein trinke,
ja.
Das sind erstens mal nicht die eigenen Weine, glauben auch viele.
Ja, das kenne ich.
Man muss dann Weitblick behalten und ja, dass ich wirklich einen Wein trinke und jetzt für die Familie das so aufmache, ist selten. Also ja, vielleicht sonntags Mittag, sonst, wenn man fort ist, im Restaurant oder so, dass man sich was Spannendes bestellt. Ja, aber sonst wird ganz viel verkostet, auch natürlich das von den anderen analysiert, was gefällt mir vielleicht nicht so. Verglichen mit den eigenen Weinen und das ist das super Spannende auch dran.
Mhm. Ich glaube ja, dass dieses Image, ja, dass man ja jeden Tag was trinkt und dass das eigentlich ja gar nichts anderes ist, haben diese generell alle Weinberufe von früher bekommen, weil ja früher das doch noch ein bisschen anders war, dass ja doch mehr Winzer und Winzerinnen gegeben hat, die doch irgendwie ein Gläschen mehr getrunken haben während der Arbeit. Aber jetzt seit einigen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich schon, seitdem viel mehr auf dieses Qualitätsdenken in Österreich, ja, seitdem zum Beispiel seit dem Weinskandal oder was, doch viel mehr Arbeit und vor allem auch Zeit dahinter steckt, dass ich mir das ja gar nicht leisten kann, da jetzt da nebenbei mit zum Trinken oder Saufen, wenn ich das jetzt da so plakativ sagen darf, oder?
Richtig, ja. Also ja, waren da am Nachmittag oder am Vormittag einfach Kunden kommen und durchkosten wollen, total gern und ich koste mit. Aber ich kann mir da jetzt nicht, plakativ gesagt, voll die Kanten geben, der Tag geht weiter.
Ja.
Man hat meistens einen Druck, es werden Sachen erledigt und man muss auch sagen, man muss vorsichtig sein, weil du bist dann mit dem Produkt in Berührung und man muss da Selbstdisziplin haben, weil wenn ich da wirklich immer überall mittrinke, ja, kann das auch
in die falsche Richtung.
Genau.
Ja. Weil du gesagt hast, das ist einfach so viel Zeit, was du da reinsteckst, im Sommer teilweise bis am Abend, ja, oder sei es jetzt bei der Lese wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Kann man sich so ungefähr ausrechnen, wie viel Zeit da überhaupt in einer Flasche drinnen steckt? Weil, also blöd gesagt, da habe ich schon öfter, also wirklich oft gehört, dass ja die Flasche kostet jetzt, keine Ahnung, um die 10 Euro. Das kann es ja gar nicht sein, weil das Produkt ist, die Flasche kostet nicht so viel, nicht? Und das sind ja auch nur Trauben, aber wie viel Zeit steckt eigentlich so in so einem Produkt?
Ja, das wäre mal super spannend, das alles mit zu dokumentieren. Ich kann es jetzt bei uns nicht sagen, ich traue mir jetzt auch keine Schätzung abgeben. Es kommt halt darauf an, was du alles machst. Also man hat einen Weingarten und man kann so auf die Art das Mindestprogramm machen, was man halt machen muss. Und dann gibt es aber noch ganz viele extra Kilometer, die man gehen kann, um einfach nur an die kleinen Rädchen zu drehen und die Qualität zu pushen. Und das kommt halt auf die Philosophie des Winzers an oder einfach in welcher Preisschiene oder mit welcher Qualität ich produzieren möchte. Also Winzer A macht es vielleicht so und Winzer B ganz anders. Ja, es gibt da viele seiner Philosophiegeschichten, wo sie der eine Winzer das halt so einbildet und der andere Winzer macht es nicht so. Und in beiden Fällen kommt guter, hochwertiger Wein heraus. Das ist das Spannende, dass da nicht wirklich ein richtig und ein falsch gibt bei vielen Sachen.
Das sagt uns eigentlich wieder, dass das Wein nicht gleich Wein ist und dass die Philosophie vom Winzer oder von der Winzerin ja so wichtig ist.
Ja. Und es ist auch viel probieren und eben, wenn die eine Maßnahme in dem einen Jahr passt, heißt es nicht, dass nächstes Jahr genauso ist. Also du kannst nicht deinen Ablauf immer abspulen, sondern musst schauen, was passt her? Ich muss mich anpassen, ist sehr heiß, ist sehr trocken, regnet es viel. Ich meine, das weiß man im Vorhinein leider auch nicht immer, aber so gefühlsmäßig, ja, die Maßnahmen setzen, wie man halt glaubt.
Finde ich ja immer ganz spannend, weil sich viele ja gar nicht vorstellen können, wie spontan ja dieser Beruf sein muss, weil ja sehr viel weil es draußen regnet, weil es zum Beispiel jetzt da kurz vor der Lese oder so, wenn es regnen wird, oder irgendwie nicht regnen wird oder so. Also da geht es ja wirklich auch um Tage, um Spontanität. Mhm. Wann lese ich jetzt welchen Weingarten, wann ist wer reif? Also auch diese, ich muss jederzeit bereit sein. Oder zum Beispiel vom Bettnert. Ja? Also wenn ich jetzt denke an die Folge mit dem Andreas Schachen-Huber, ja, der muss einfach um 4 Uhr aufstehen oder um 3 Uhr, weil da einfach, ja, der Most ist gerade am perfektesten ist zum Abfüllen.
Genau.
Also diese Spontanität ist ja doch, was viele nicht sehen in dem Beruf, oder?
Ja, also es gibt einfach Zeitfenster, wo gewisse Sachen gemacht werden. Und beim Petnat ist das Zeitfenster ein relativ kleines, schätze ich mal. Bei der Laubarbeit draußen im Weingarten ist es größer. Aber ich sage mal, 2018 waren wir, weiß ich nicht, 2 Wochen früher in der Vegetation. Mhm. Und du musst dann dieselbe Arbeit in einem viel kleineren Zeitfenster machen, weil alles so schnell wächst. Und kennt das eigentlich doppelt so viel Leute brauchen, damit es fertig wird. Und da musst du irgendwie durchbeißen. Und dann gibt es Jahre, wo es kühler ist, wo das Ganze langsamer wächst. Und ich kann mir mehr Zeit lassen. Das ist ein bisschen entspannter. Das ist auch so ein gutes Beispiel. Aber ja, die Sachen kehren da und dort gemacht. Und wenn du das verpasst, hast meistens mehr Arbeit damit oder kannst das nicht mehr so machen oder wie auch immer.
Okay. Gibt es eigentlich Winzerinnen-Vorbilder, also wo du gesagt hast, vor einigen Jahren, wo du eben mit dem voll durchgestartet hast, also dieses Weingut oder diese Frau, das ist genau so, wie man das später vorstellt?
Oder vielleicht mit wem, wo ich mich hundertprozentig identifizieren kann, würde ich sagen, nein, aber man hat doch Vorbilder, wo man sagt, hey, diesen 1, 2, 3 Punkte kann ich mir von dem abschauen und vielleicht auf mich umlegen. Mhm. Aber sonst müsste ja wer in genau der gleichen Situation sein wie ich oder von den rundherum klar. Verhältnissen. Das eher nicht. Aber wen ich mega bewundernswert finde, ich kenne sie nicht persönlich, ist die Juliane Eller von Juwelweine. Mhm. Ich finde sie einfach super inspirierend. Ihre Projekte, wie sie das alles managt. Ja, genau.
Shoutout geht raus. Ja, sehr cool. Nein, ich finde ja, wie gesagt, das haben wir eigentlich schon in der vorherigen Folge kurz angesprochen, aber deinen Auftritt auf Social Media extrem, extrem inspirierend und auch irgendwie extrem sympathisch. Ich glaube, das zeigt ja genau das, was die Weine oder das Weingut beschreiben sollte. Lebhaft, cool, modern und vor allem auch zum Zeigen, so wie man ist und wie die Region ist. Also das finde ich extrem cool. Aber du nimmst ja auch deine Follower oder deine ganzen Weinfreunde vom Weingut sozusagen mit ins tägliche Geschäft, oder? Also wenn man sich so ein bisschen mehr vorstellen will, wie schaut es eigentlich so als Tag aus, als Winzerin, gerne mal reinschauen, oder?
Genau, also man versucht es immer, da die Leute mitzunehmen. Und ich glaube, dass das für viele spannend ist, wenn man sich für das Thema interessiert. Für uns Winzer ist es natürlich der ganz normale Alltag. Aber dadurch, dass es so vielseitig ist, kann man natürlich auch viel herzeigen. Und für die anderen ist es einfach was Besonderes. Und auch was Schönes, hätte ich mal gesagt, man hat mit der Natur zu tun oder mit einem Produkt, das man verfolgen kann, das man, wenn es einen interessiert, dann auch verkosten kann, dass man sieht, okay, ich habe da jetzt ein Jahr lang zugeschaut, jetzt wie schmeckt das überhaupt? Also das ist was man dann zum Schluss in die Hand nehmen kann und wirklich schauen kann, was da passiert ist über die ganze Zeit.
Die Folge heißt ja Geständnisse einer Winzerin. Gibt es vielleicht irgendwie so spannende Geschichten oder irgendwie Erzählungen, die du vielleicht irgendwie aus dem Alltag, was du irgendwann mal machen hast müssen, ja, also in deiner Tätigkeit oder die passiert sind, ja, als Winzerin, die du vielleicht erzählen kannst?
Was immer schön ist, ist, wenn man sie mit den anderen, vor allem etwa gleichaltrigen Winzerinnen austauscht. Und bei vielen Erlebnissen glaubt man, sowas kann nur mir passieren.
Okay.
Aber nein, es ist überhaupt nicht so. Also
ja, okay.
Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Irgendwie vielleicht die Herausforderung auch im eigenen Betrieb, dass man sie gegen die Eltern oder in meinem Fall ist der Papa durchsetzt oder dass man da natürlich eine andere Meinung hat.
Ja, das glaube ich.
Und dann denkt man sich immer, irgendwie, es geht nur mir so, nein.
Ja, ja.
Auch allen anderen, und das ist dann einfach oft super beruhigend zu hören. Und ja, man ist in derselben Situation und der Austausch ist ganz wichtig und auch spannend.
Mhm. Sehr cool.
Und ja.
Wie du auch gesagt hast, man probiert ja die Weine untereinander, so mit den, sage jetzt mal, Winzerinnen-Kolleginnen. Wie ist das eigentlich so? Ist das mehr so ein Competition oder es ist eher mehr so, es interessiert mich und vielleicht eher so ein gegeneinander helfen oder wie schaut es in der Szene eigentlich so aus unter den Winzerinnen?
Gar nicht. Also ich würde sagen, unter allen Winzern und Winzerinnen ist diesbezüglich die Stimmung relativ locker. Ich kenne das ja von Erzählungen, dass es früher nicht so war, dass da die anderen nicht in den Keller hineinschauen haben dürfen, weil man kennt sie ja irgendwas abschauen. Heutzutage ist es wirklich in meiner Umgebung sehr, sehr locker. Es ist ja auch so, man hat nicht die gleichen Lagen. Man will eigentlich gar nicht ja irgendwie dieselbe Weinstilistik kopieren.
Ja, okay.
Jeder steht für sich und jeder hat da andere Visionen, aber man kann sich doch auf die Sprünge helfen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Oder sie austauschen, hey, wie ist die Erfahrung mit dem Gerät oder mit dem Traktor, mit dem Gerät im Keller, wie auch immer. Und auch zusammenhelfen. Also wenn ich spontan anrufe und sage, hey, hast du das und das daheim, kann ich mir das ausborgen? Ja, es ist jeder füreinander da und das macht das Leben leichter.
Ja, das
also es ist eine Win-Win-Situation auf beide Seiten.
Ja, ja.
Und auch wenn die Weine verkostet werden, ist es einfach, was hältst du davon? Und eine ehrliche Meinung. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, was du nicht von so vielen Leuten kriegst. Das gefällt mir dran und das gefällt mir aber nicht. Oder für mich wäre das gar nichts. Also das muss auch gesagt werden dürfen. Und das heißt aber nicht, dass das nicht zu dem passt oder dass der das gut verkaufen kann.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, danke auf jeden Fall, dass du dieses spannende Thema mitgebracht hast in dem Podcast. Wenn wer mehr über dein Weingut, Weingut Bachmann, wissen will, dann gerne in die vorherige Folge über den Grüner Veltliner einfach mal reinhören. Es gibt auch dieses Paket vom Grüner Veltliner im Probeschluck Online-Shop. Gerne einfach mal reinschauen. Also ich darf dir zum Abschluss noch die zwei bekannten Fragen stellen. Wenn du ein Wein wärst, Kathi, welcher Wein wärst du? Und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus?
Welcher Wein wäre ich? Ich glaube, ich wäre ein Riesling aus der Pfalz.
Okay.
Riesling ist meine Lieblingsrebsorte, taugt mir extrem, über alle Länder hindurch, in allen Qualitätsstufen, also gerne als Süßwein ausgebaut oder irgendwie leicht Kabinett, ja, ganz egal wie. Pfalz deshalb, weil ich in der Pfalz auf Praxis war, 2014.
Okay.
Und mich das mega geprägt hat. Also einerseits danke an das Weingut Geisser, ihr wart super.
Nächste Shoutout.
ja, das war das erste Mal so richtig wegkommen von daheim, also weiter weg. Und ja, als junger Mensch, der wenig Erfahrung hat, nimmst du das einfach alles auf und ja, es ist mir alles erklärt worden. Keine Frage war irgendwie zu ja, blöd, oder man hat sich alles Fragen traut und so lernt man am meisten. Und ich war eben dort bei der Lese, Ende Sommer bis, weiß nicht, Anfang Oktober, 10 Wochen. Und das ist natürlich die spannendste Zeit noch dazu. Und ja, das hat mich mega geprägt und mich, hat mich dadurch positiv weiterentwickelt.
Sehr cool. Sagen. Wieso kein grüner Veltliner?
Es war zu aufgelegt, oder?
Ja, ja, das stimmt. Und vor allem schon so oft getrunken, oder? Ja, oder probiert, muss man ja sagen. Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus, nach deiner Meinung?
Ja, gerade wenn wir beim grünen Veltliner sind, wird ganz oft die Frage gestellt, und wie geht das weiter? Klimaerwärmung, das, wird es denn überhaupt noch geben und so weiter? Ja, also generell würde ich mal sagen, nur mal zurück zur Frage, mehr Winzerinnen, ja. dass das ein bisschen, ja, nur mehr aufgebrochen wird. Ich glaube, mehr Weingüter, die verrückte Sachen machen, also Dinge, die wir vielleicht jetzt als verrückt ansehen. Okay. Vielleicht mehr Natural Wine, Low Intervention Weine. Viele sagen, das ist jetzt ein Trend und wird irgendwann verschwinden. Das glaube ich nicht. Und was auch viele meinen, ist, ja, Rotwein wird dann so und so viel mehr Rolle spielen bei uns im Gebiet. Glaube ich auch nicht, weil eben grüne Veltliner ist die Hauptsorte. Und ja, die Stilistik wird sich verändern, aber man muss auch sagen, wird der grüne Veltliner vor 30, vor 50 Jahren geschmeckt?
Absolut.
Komplett anders.
Ja. Das weiß man auch nicht mehr.
Genau, das weiß auch keiner mehr.
Ja.
Und es ist ja keine Anpassung von heute auf morgen, ist es ein komplett anderer Wein, sondern das ist ja schleichend. Und ich glaube, dass sich die Leute auch dran gewöhnen werden.
Ja.
Also, dass wir jetzt das super tolle Rotweingebiet in 50 Jahren sind, who knows? Aber nein, so extrem wird es, glaube ich, nicht.
Ja, vor allem, ich glaube ja, dass diese Weine, wie zum Beispiel, die wir jetzt in der vorherigen Folge probiert haben, wie die alte Rebe, ja, jetzt vom Grüner Veltliner oder die Reserve, ja, so früher in der Kräftigkeit gar nicht so oft oder gar nicht so gegeben hat. Und jetzt sehen es alle irgendwie als perfekt an, aber was ist später? Mhm. So jetzt da denken das alle. Aber ich denke mal, vielleicht kommt dann irgendwie ganz eine andere Produktstilistik wieder raus. Vielleicht wird Österreich prädestiniert für grüne Veltliner, keine Ahnung, ja, Portweinstilistik oder ist ja egal was, nicht? Also im Endeffekt muss man einfach, die Rebsorte ist extrem wandelbar, nicht? Einfach schauen, was passiert.
Genau. Ne? Und wir sind ein Weißweingebiet, die Leute trinken in der Umgebung gefühlt, ja, fast nur Weißweine. Ich glaube, dass sich das nicht so verändern wird. Es werden andere Stilistiken werden, ja, aber schauen wir, was passiert.
Okay, super.
Genau.
Ja, dann darfst du auch noch deine Frage zum Abschluss fragen. Bin schon sehr gespannt.
Darf man zwei Fragen auch stellen?
Ja, sicher. Okay. Gerne. Hau raus.
Mein erster wäre dein erster Wein, an den du dich erinnerst, mit Wow-Effekt. Also wer ein Wein, der irgendwie der Denkweise verändert hat, der... Ja, die geprägt hat einfach.
Okay, sehr spannend. Ich denke da jetzt zurück an die Zeit als Sommelier noch im Burgenland. Mhm. War ich sehr jung und alles, was nicht irgendwie ja, im Stalltank vergoren ist, war für mich schon extrem besonders und irgendwie gar nicht so, wie man es kennt oder was vielleicht irgendwie schon länger auf der Hefe war oder alles, was irgendwie anders gemacht ist, wie was man vielleicht im Supermarkt jetzt gleich kaufen kann. Und für mich war es der Chardonnay Golden Cut von Weingut Steindorf aus dem Neusiedlersee. Das ist ein Wein, der zu 2/3 im Betonei gelagert ist und 1/3 im Holzfass. Und einfach diese Stilistik, dieser fetter Chardonnay, mit der irgendwie so und so gereift ist, trinke ich jetzt persönlich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber früher hat mich das einfach irgendwie begeistert, auch wenn es mir jetzt dann nicht so arg geschmeckt hat. Aber ich habe einfach das für mich entdeckt, wow, also es gibt einfach nur viel, viel mehr als wie diesen klassischen grünen Veltliner Federspiel. Mhm. Ich bin ja doch in der Nähe eher fast Wachau zu Hause. Ja. Also mehr als wie diesen Federspiel und ja, und da habe ich einfach gesehen, wie groß die Weinwelt ist, obwohl es nur Österreich war. Mhm. Ja, das würde ich, den Wein würde ich nennen, ja.
Okay. Und dann würde mich nur interessieren, ich habe halt die Winzersicht drauf und du kommst doch ganz viel umherum. Hast diesen Sommelierbezug und kennst ganz viele Leute aus der Weinwelt. Welche Weintrends werden kommen und was von was wird in den nächsten paar Jahren kein Mensch mehr reden, was jetzt vielleicht aktuell ist?
Ui, okay, okay. Also ich persönlich bin ja ein Riesenverfechter. Jetzt werden gleich alle wieder lachen. Danke, David. Ja, ich bin ein richtiger Verfechter von diesen restsüßen Weinen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das immer gehen wird, ja, weil einfach Süße und Säure, diese Kombination, was ist, was die die Weintrinker oder generell die Menschen einfach so interessiert. Und egal, ob es jetzt eine süße Spätlese ist oder irgendwie eine Bernerslese oder doch Trockenbernerslese ist, also ich glaube, dass restsüße Weine immer eine Rolle spielen werden und das vielleicht, du hast gesagt, was es vielleicht nicht mehr geben wird, ja, keine Ahnung.
Wissen da mal sehr alle nicht, das sind jetzt reine Spekulationen, aber...
Ja, also was ich zu 100% sagen kann, was sich aufhören wird, ist diese ganz fette Stilistik, ja, 15 Volumensprozent Smaragd, ja, irgendwelche grüne Veltliner, die mit null Säure daherkommen und mit extrem viel Körper, das trinkt sie einfach nicht, das lagert sie einfach nicht und macht auch ehrlich gesagt keinen Spaß noch an Nachtel. Und ich glaube einfach, dass diese frische Stilistik, wie zum Beispiel jetzt der alte Reben jetzt von dir, der einfach eine gewisse Säure mitbringt, aber doch nicht irgendwie jetzt im sehr frischen Segment ist, ja, sondern einfach ja, ausgewogen ist, sicher der Zukunftstrend sein wird.
Mhm. Wir reden dann in ein paar Jahren nochmal.
Genau. Ja, danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Sehr spannende zwei Themen. Und würde mich freuen, wenn wir wieder mal was verkosten würden.
Sehr gern. Bis bald.
Ciao. Servus.